Backspin. Frohes neues Jahr da draußen. Mein Name ist Nico Backspin, das ist Love and Hate und ich sitze hier mit den oft kopierten und selten erreichten DJ 12 Finger Dan.
That's me.
Und Boogie Down
Bass. Hier, wir sind wieder da.
Den beiden Jungs, die vor allen Dingen im Backspin-Kosmos, aber auch darüber hinaus in der Hip-Hop-Welt hier in Deutschland dafür sorgen, dass der Name Hip-Hop nochmal groß geschrieben wird und es nicht mehr nur um
Rap geht
und um Popkultur, sondern um Hip-Hop. Und dementsprechend immer jede Folge mit Themen kommen, die den beiden, vielleicht links und rechts vom Radar, vielleicht auch mit Bedrohung für die Kultur aufs Gemüt schlagen, über das sie dann hier reden wollen. Und diese Ausgabe hat vor allen Dingen der gute Bass mit Themen vollgeballert, dass dann eigentlich, du hast...
Ich war eigentlich arbeitslos. Ich habe nur ein paar Songs zusammengestellt und das war's.
Ja, ich bin gespannt. Wir werden ja sicherlich auch schöne Themen haben. Erste kurze Frage so, Vorsätze für 2019, für Love and Hate von euch beiden.
Boah, Vorsätze für 2019, ich muss mal überlegen. Also auf jeden Fall so weitermachen.
Okay.
Wie wir es bisher hatten.
Immer auf irgendeine Art und Weise nicht zu weich gespült, sehr kritisch bleiben.
Du immer weiter motzen, ne?
Ich sollte mehr in Richtung Serdar Somuncu gehen, finde ich.
Weißt du, was das Schöne an der ganzen Geschichte ist?
Unter der Gürtellinie weiter...
Ja, das Schöne ist ja auch, dass Bass ja auch immer wieder seine Kritik an Journalismus und Hip-Hop-Journalismus äußert. Mit mir auf dem Sofa nebenbei, wir sitzen ja knapp nebeneinander und bepöbelt immer die Hip-Hop-Journalisten. Und selber ist er über die Zeit als Redakteur für Love and Hate ja selber zu einem von uns geworden.
Nee, ich bin Hip-Hop-Aktivist.
Das ist redaktionelle Arbeit, was du da machst, Junge.
Das ist nichts anderes. Das ist so ein bisschen googeln, was deine Praktis auch können.
Das ist
Kevin und Chantals.
Das ist redaktionelle Arbeit. Was hat Redakteur B-Base von Love and Hate da rausgesucht als erstes Thema?
Erstes Thema. Ja, da gab es im Internet so ein Thema, da hieß es Putin.
Dieses Internet.
Immer dieses Internet. Putin will Rap kontrollieren. Oliver Marquardt hat das geschrieben. Hiphop.de würde ich mal sagen. Nee, wo kommt der nochmal her? Weiß ich gar nicht.
Rap.de.
Rap.de, guck mal, das verwechsel ich immer.
Ey, das ist so scheiße. Ich habe jetzt gedacht, du redest und ich kann kurz Chips essen und dann machst du gleich den ersten redaktionellen Fehler.
Ja, guck mal, siehst du, ich wollte mich auch outen als Hip-Hop-Aktivist und nicht als Redakteur.
Hast du absichtlich gemacht, ne?
Nee, es gibt halt dieses Thema, Putin will Rap kontrollieren, weil er irgendwie das Gefühl hat oder die Angst hat, dass Rap in Russland die zum Untergang der Nation beiträgt, wenn man das ja mal ganz kurz zusammenfasst. So als
das ist schon eine harte Ansage. Ich weiß ja nicht, wie der Rap in Russland gerade aussieht, aber ich glaube, Putin hat ein bisschen Angst, dass er den Einfluss so ein bisschen verliert im Land, weil er natürlich merkt, okay, Rap generell ist halt immer noch eine Rakete auf der ganzen Welt und naja, wie Putin halt so ist, ne? Der will halt immer schön den Daumen drauf haben.
Ich glaube, das Kleingedruckte daran ist ja, ohne jetzt zu viel gefährliches Halbwissen rauszugrölen, aber die Art und Weise, wie wahrscheinlich Regierungsarbeit in Russland funktioniert, ist sie vielleicht ein bisschen anders als die in vielleicht Deutschland oder in den USA, aber wahrscheinlich auch anders als in China.
Naja,
nur kurz um den Sendeswing. Das heißt, die Kontrolle über bestimmte Bereiche ist ja auch in der Tradition von
Russland
so einfach, ist ja einfach so. Und dann gehört es natürlich auch dazu, Kultur zu kontrollieren, weil das ja eigentlich in der Geschichte schon immer so gewesen ist.
Klar, darum ging es ihm auch in seiner Aussage, ne? Russland, wenn man es so sagen will, oder die Regierung verliert halt die Kontrolle, wie du schon gesagt hast. Und gerade durch so eine Rap-Sachen, was irgendwie, wo die denn auch sagen, es wiegelt auch die Jugend auf, es geht viel um Sex, Protest, Drogen, wo eben die Drogen, wenn das Drogenproblem auch, gerade wenn das eine Gesellschaft ist, auch eine Jugendkultur, Jugendbewegung in Russland, die vielleicht auch perspektivlos ist und dadurch auch mit Gangster-Rap-Szene, die es da mit Sicherheit auch gibt, wo es viel um Sex,
ja,
Drogen und so ein Kram geht, wie hier vielleicht auch.
Ist aber ganz lustig, weil das eigentlich die gleichen Mechanismen sind, die auch in den USA stattfinden. Da, und die Macht von Rappern, gerade auf junge Generationen, das hast du in den USA, das hast du hier in Deutschland, das hast du dann wahrscheinlich genauso in Russland. Nur da scheint ein Regierungschef zu sein, der halt nach klassischen Werten jetzt der Meinung ist, okay, jetzt schieben wir dem Ganzen mal einen Riegel vor.
Er redet so, auf seine Art und Weise redet da die Regierung in Form von Putin-Helden so Tacheles, so, ne? Er so, das geht nicht, ich will das anders haben und das gefällt mir nicht, wir verlieren die Kontrolle. Könnte sowas, ich, ich meine, für Deutschland kann ich mir das schlecht vorstellen, wenn da irgendwie so ein Seehofer oder so eine Merkel oder wer auch immer oder
aber sei sicher, dass
Olaf Scholz um die Ecke kommt und sagt so irgendwie, ja, hier die Verrohung der Jugend
sei
und
sicher,
durch 187 irgendwie, wir müssen da was machen irgendwie.
Seehofer wird da auch schon gesessen haben und irgendwie in einem internen CSU-Parteiblatt wahrscheinlich gesagt, ey, wir müssen unbedingt Rap verhindern oder irgendwie sowas.
Ich meine, ja, ich meine, man sagt immer, die Regierung ist weit weg von dieser, von der Jugendkultur oder von der Jugendbewegung an sich. Wir reden jetzt nicht von Rap, vielleicht wirklich im Allgemeinen. Und da glaube ich schon, dass der ein oder andere vielleicht nicht so den Plan hat, was passiert, aber die sich wirklich Gedanken machen, so wie kriegen wir die Jugend so gecatcht, dass sie vielleicht so eine Leitbild, so einem Leitbild folgen können, weil für viele das Leitbild für eine extrem große Gruppierung von Jugendlichen ist ja halt die Rap-Szene.
So. Ich glaube, Kontrolle heißt dann ja auch in dem Fall verbieten, und verbieten ist immer schwierig, aber
lenken, ne?
Aufklären.
Ja, wenn man lenkt, also Putin will ja lenken, in Deutschland würde man eher sagen, okay, man müsste mehr aufklären.
Ja, genau.
Putin will ja eher lenken, in eine bestimmte Richtung lenken, hat er gesagt. Man kann es nicht irgendwie verbieten, man schafft es nicht zu verbieten, aber dann müssen wir das irgendwie in eine Richtung lenken. Und in Deutschland würde ich, oder vielleicht in anderen westlich-europäisch geprägten Ländern, wäre es eher so ein mehr Aufklärung. Lass uns mal zusammen reden, hinsetzen und reden, ne?
Vielleicht sollte Putin auch nur die richtige Rap-Musik hören. Ich weiß ja nicht, was er bisher zu Ohren bekommen hat.
Ey, komm, war doch klar, oder? Du hältst kurz den Finger hoch, weil ich habe was zu sagen. Ich denke, jetzt kommt und das wirklich.
Also für mich ist die Ursache ganz einfach. Er muss nur die richtigen Songs hören.
Er hat ja öffentlich mal seine Sympathie zu Tupac bekundet. Also gesagt, er findet Tupac cool irgendwie so.
Vielleicht gibt es ja auch irgendwas,
ob das nun stimmt, weiß ich jetzt gar nicht.
Gibt es nicht auch einen Putin-Rap?
Bestimmt, oder? Die Leute trauen sich das nicht. Also es sei denn, er wird natürlich in den höchsten Tönen gelobt.
Doch, bestimmt. Weil so eine Putin-Lobhudelei in Rap-Form gibt es bestimmt auch. Die spielen wir jetzt aber nicht, oder?
Die Polit-Rapper meinst du, oder?
Nee, ich habe so eine geile Idee gehabt. Ich als alter deutscher Veteran, der sich auskennt wie kein anderer, ist mir eine Idee gekommen.
Ja, Putin will Rap kontrollieren, heißt das Thema. Und deswegen zumindest der Songtext Arsch auf Eimer, Dan.
Volle Kontrolle von Chief Rocker Number One, Marius und Koray. Was sagst du dazu?
Von wann kommt der Song?
94.
Wo ist er erschienen? Auf einer EP war es, ne?
Bubak war das schon.
Bubak und ein Teil der Kultur?
Ja, ich glaube ja. Kultur. Ja. Also, jetzt geht's
richtig. Volle Kontrolle war die, nur ein Teil der Kultur war die zweite Maxi, oder die erste.
Wir befinden uns hier auf jeden Fall in den allerersten Kinderschuhen von Deutschrap hier in diesem Land, wo Veröffentlichungen stattgefunden haben, die dann auch Strahlkraft hatten. Koray ihres Zeichens wahrscheinlich zumindest eine der ersten großen Grand Dames des Deutschraps, und wir hören sie jetzt.
Auf jeden Fall.
Genau. Vor dem großen Deutschrap-Hype.
Das ja, genau. Davor noch. Schöne Grüße, Cora. Ich freue mich. Backspin. Love and Hate, Nico, Dan und Bass. In der ersten Version, ist die zweite Version 2019. Was auch immer. Auf jeden Fall sind wir wieder in wunderbarer, lustiger Runde, und während sich der gute Dan darum bemüht, dass es hier musikalisch, vor allem für die Leute, die Radiosendung hören oder die komplette Sendung on demand anhören können, hier musikalisch alles läuft, hat Bass dieses Mal die Themen rausgesucht. Und jetzt wird Redakteur Bass und etwas über Werte im Hip-Hop erzählen.
Werte im Hip-Hop? Monetäre Werte.
So Laufwerte auf irgendeine Art und Weise.
Da sagen, es geht Streaming-Werte
ein. Es geht um Streaming-Werte. Es geht um Streaming-Dienste, und da würde ich mal fast behaupten, Koray, die wir gerade gehört haben, wird sich vielleicht noch nicht auf Spotify finden. Doch, vielleicht. Ja, doch,
ne? Das ist ganz interessant. Also erzähl du mal, worum es hier geht. Ich suche mal nebenbei Koray bei Spotify.
Ja, so wie so oft bei unseren Themen. Fundstück bei Facebook, eine Grafik. Gar kein großer Text. Einfach nur eine Grafik mit der Überschrift How much is each stream worth? Einfach mit einer Aufstellung, was man für einen Stream auf den Streaming-Plattformen als Künstler dann earnt. Also was man dann da bekommt für. Wir gehen direkt ein Stream, YouTube, Spotify, Apple Music, Tidal, Amazon Music sind da als Ausgangsplattform genannt. Und für 1 Million Streams zum Beispiel auf YouTube würde man $690 bekommen als Künstler. Bei Spotify für 1 Million Streams $4,370. Weiß nicht, ob es viel klingt oder wenig. Für mich ist das nicht so. 1 Million Streams ist man, wenn man überlegt, das hattet ihr auch in eurem Jahresrückblick, Nico Drake zum Beispiel, als hatte bei Spotify, glaube ich, 8,2 Milliarden Streams. Ich glaube, der hat über Spotify ganz gutes Geld gemacht, ja, kann man mal sagen, ja, so als Mainstream-Pop-Artist. Genauso
der größte Rapper aller Zeiten.
Period.
Drake, period.
Ja, aber ja, der größte Rapper in Wild Streams, ist das der, ne? Lass uns nicht drüber streiten.
Das wird mir nicht um die Ohren geschmissen hier. Ich finde ich ganz geil.
Ich merke schon, die Stimmung ein bisschen kippt gerade. Ja,
die Alarmsirenen gehen gerade an. Also auch hier Sampler Nummer 4 von 187 hatte ja in den ersten Wochen schon 22 Millionen, glaube ich. Ja. Die haben auch so ihre 100.000 schon in den ersten Wochen da geearnt.
Ganz interessant, um hier kurz mal drauf einzusteigen, das sind so Zahlen, die mir auch schon, also die so ein bisschen branchenintern auch schon geläufig sind, dass man sieht, Tidal zahlt wesentlich mehr als Apple Music, zahlt wesentlich mehr als Spotify und wesentlich mehr als YouTube. YouTube aber immer noch das mächtigste und größte, weil du eigentlich am meisten Reichweiten hast, obwohl Spotify das mittlerweile ablöst. Tidal halt von den Reichweiten her relativ irrelevant ist. Wir reden jetzt vom deutschen Markt. Also es verschiebt sich so ein bisschen hin und her und ist insgesamt eine ganz spannende Frage auch für Künstler. Wie verdiene ich heute Geld?
Naja, YouTube ist ja auch die Möglichkeit, dann auch noch über andere Werbekanäle bei YouTube Geld zu verdienen. Also,
genau.
Aber das ist hast dann, du bei nee, den anderen, glaube ich, noch nicht so.
Nee, wirklich. Aber das ist ja damit einbezogen. Also bei YouTube verdienst du ja Geld nur über Werbung und deswegen ist das auch so niedrig im Vergleich zu den anderen. Ich würde die Werte auch nochmal hinterfragen, weil das ein bisschen zu pauschal eingesetzt ist. Und das wirkt wahrscheinlich mehr für die USA als für Europa, weil in Europa sind die Werte noch ein kleines bisschen anders, komischerweise.
Das war auch das Thema, warum ich das so ansprechen wollte. Ne? So Streaming-Dienste sind ja die Zukunft, würde ich jetzt mal sagen, auch ich als alter Hase. Man muss das einfach eingestehen auf irgendeine Art und Weise.
Glaub mir, sie sind schon längst da.
Ja, nein.
Sie sind auch schon ja, die Gegenwart.
Klar, sie sind voll da in der Gegenwart, werden weiterhin in der Zukunft noch wichtiger werden. Das ist auch meine Frage auch so, wenn ich das so sehe, 1 Million Streams, da kriegt man so ein bisschen was, so ein Mittelklasse, das ist auch doof, wie nennt man es, Mittelklasse-Künstler, Independent-Künstler,
Underground-Künstler.
Underground-Künstler, macht das überhaupt Sinn? Sollte man auch, wenn man sagt, ich schaffe hier doch höchstens irgendwie 2000 Streams im Jahr oder so, sollte man trotzdem präsent sein auf solchen, muss man heutzutage präsent sein auf diesen Plattformen, um überhaupt irgendwie die Leute das Digging-Verhalten, ne? Wenn man früher sagt, ich gehe in den Plattenladen, guck nach den News, heute dicken die Kids vielleicht doch, kriegen sie guck doch mal. Vielleicht mal den Tipp über Spotify, welche.
Ich denke, man sollte schon da sein, weil du ja auch Empfehlungen bekommst, weil du auch Playlists hin und her schickst. Das ist ja dann auch letztendlich Promo für einen selber und vor allen Dingen für einen Künstler, der halt noch gar keine mega große Reichweite hat. Eigentlich ist es ein Must-Have, sag ich mal so, auf Spotify zu sein, aber man kann auch diesen Move machen, so wie Prince. Der hat gesagt, nee, ich will nicht, dass meine Musik digital irgendwo verfügbar ist. Ihr müsst meine Platten kaufen. Natürlich hat Prince auch ein anderes Standing. Der hat natürlich auch schon vor 35 Jahren keine Geldprobleme mehr gehabt.
Ja, eine andere Promo-Reichweite, ne, würde
so.
Ich sagen.
Ich glaube, man kann es auch so wirklich durchziehen. Oder natürlich, wie halt Jay-Z Tidal gegründet hat, weil er gesagt hat, nee, ich will das alles nicht so in fremde Hände geben.
Ich glaube schon, dass, also A, bin ich ein großer Freund von diesen Streaming-Diensten insofern, als dass es mir schon die ganze Welt in mein scheiß Handy reinpackt. Ja. Dass ich alles zur Verfügung habe. Deswegen bin ich dafür, dass jeder Künstler in Streamingdiensten stattfindet. Was ich wiederum auch glaube, für Streamingdienste super ist, für die Künstler wieder super ist, weil sie damit halt eine ganz andere Verbreitungsmöglichkeit für sich haben, egal ob arriviert und groß, also auch ein Prince muss in meinen Augen in allen Streamingdiensten auftauchen. Aber, und das ist der nächste entscheidende Punkt, Geld verdienen mit Musik hat sich in den letzten Jahren ja eh dahin entwickelt, dass eh auch schon generell weniger Tonträger verkauft wurden als früher. Dadurch also, dass eh nicht mehr die Haupteinnahmequelle ist, sondern es eher so Dinge wie Merchandise oder wie Tour oder vielleicht dann auch physische Sammler, Collector-Dinge sind.
Ja, das verschiebt sich, denke ich, auch mal so ein bisschen. Also von dem Mainstream-Artist wie Drake, der irgendwie wirklich richtig Asche mit Spotify, mit dem Streaming-Dienst macht, ein Independent-Künstler da irgendwie ein paar Cent bekommt, der dann aber eher das Pferd von hinten aufzäumen muss und sagt, ich mache eher mehr mit Merchandise und mit physischen Tonträgern.
Ne? Ja, ich meine, aber ich habe auch die neueste Drake-Platte auf, die letzte Drake-Album auf Platte zu Hause stehen oder im Büro stehen. So, auch dort ist Vinyl halt ein großes Thema, aber, und dann sind wir wieder bei Independent, guck mal, wenn du dir Zahlen anguckst, ich habe gerade Soul Brother mal gesucht mit The Golden Era Isn't Finished.
Ich kann dir unsere Sales-Übersicht zeigen.
Ja, guck mal, ich will dir was erzählen. Das sind 14.500 Streams gerade zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Ist aber im Verhältnis zu dem, was keine Ahnung, Millionen Streams-Song hat, sagt ja nichts über die Qualität oder die Position der Musik aus, sondern...
Warte, Moment, kannst du das bitte nochmal wiederholen?
Ja, genau.
Das höre ich zum ersten Mal von dir, ich feiere das gerade.
Ganz im Gegenteil, es geht ja weiter, ich erzähle dir warum. Sondern führt ja aber im Ganzen eher dazu, dass es schon da ist, das Suchen danach aber so schwierig ist wie früher.
Ja, es ist... Verstehst du, was ich meine?
Richtig, ja.
Man muss trotzdem diggen, so auf irgendeine Art. Also die Art des Diggens ist... ähnlich, ist nur ein anderes Crate hat sich halt geändert, so, ne?
Nein, für mich oder für uns, glaube ich, persönlich ist das halt so eine Entwicklung, die eigentlich müsste man mit dem Kopf schütteln und eigentlich sagen, ey, wie weit haben wir es kommen lassen, dass sich jemand unsere Musik anhören kann und wir dafür nur 0,000 irgendwas 1 Cent bekommen pro Stream. Wobei man früher für ein ganzes Album, gab mir jetzt auch, wenn du jetzt einen Major-Deal gehabt hast, hast halt auch nicht viel vom Kuchen abbekommen. Aber ich glaube, als Künstler wünscht man sich eher die Zeit zurück, wo die Leute das illegal auf Tape mitgeschnitten haben, aus dem Radio oder von einem Kollegen die Vinylplatte ausgeliehen, anstatt sich jetzt diese Situation mit den Streaming-Diensten anzutun. Weil früher hast du wesentlich mehr verdient durch die ganzen Bootlegs, trotzdem.
Ich glaube, es ist aber zu kurz gedacht, weil wenn du 15.700 Streams hast, heißt das, oder wenn du 15.000 Streams hast, dann von den 15.000 Streams, die deine Mucke gehört haben, ist der prozentuale Anteil derer, die die Musik lieben, daher dann auch bereit sind, es kulturell zu fördern und dann wiederum auch loslaufen, um Platten zu kaufen. Der prozentuale Anteil ist höher als bei einem Mainstream-Künstler, wo ich es einfach durchlaufen lasse und es einfach konsumiere, ja, wie Radio.
Ich habe für mich dann so ein bisschen diesen Fluch oder Segen, Fragezeichen-Aspekt bei mir noch drin, wenn ich so eine Streaming-Dienste, weil ich sehe das wieder aus dieser Nerd-Schiene, Liebhaber-Schiene, Leidenschafts-Schiene. Klar kann das ein Vorteil sein, so ein Streaming-Dienst für jeden Künstler, ob in welcher Form auch immer. Aber die Musik, die wir machen, ein Teil des Schaffensprozesses, jetzt wieder als Soul Brother Künstler gesehen, da gehört dieses Vinyl-Ding halt dazu, dieser physische Tonträger. Und da tränt echt ein Auge, wenn das heißt. Natürlich freue ich mich, wenn irgendwie mehrere Tausend oder Millionen oder wie auch immer Leute über Streaming-Dienste unsere Musik hören. Aber auch in so einem anderen Gespräch, ich habe lieber einer, der meine Platte kauft, als eine Million, die meine Songs streamen.
Immer noch mehr verdient wahrscheinlich.
Also mit einer Verkaufsplatte. Nicht aus monetärer Sicht gesehen, aber nur darum, weil ich Bock drauf habe, Vinyl und dieses physisch, auch aus Hip-Hop-Sicht, dieser physische Tonträger, dass Vinyl für mich ein wichtiger Bestandteil ist. Ja. Ein Streaming-Dienst ist für mich kein wichtiger Bestandteil der Hip-Hop-Kultur. So. Also,
aber da sind wir ja wieder bei der kulturellen Frage und auch in der Hip-Hop-kulturellen Frage und der Art und Weise, wie ich die Musik aus der Kultur heraus für mich entdecke, lebe und sie dann auch konsumiere. Möchte oder erlebhaft generell für mich machen möchte. Und das ist etwas, was man, glaube ich, der Generation von heute eher dann wieder mitgeben, beibringen oder irgendwie zeigen muss, was eure Generation oder unsere Generation halt anders noch gelernt hat, weil es halt die Platte, der direkte Kontakt zu dem Musikstück war, weil es halt einfach im Plattenregal stand.
Und die auch viel Informationen gibt zum Cover.
Ja, und heute ist aber das alles auch nicht mehr so gefragt.
Na, früher war halt der Plattenladen unser Spotify.
Genau.
So, aber wobei wir mussten ja auch selber suchen. Ab und zu hängen auch mal an der Wand so Tipp der Woche.
Naja, du hast ja so Newsfächer. Wenn man sagt, man ist immer auf der Suche nach dem neuen Shit, dann gehst du ja direkt in Platten rein, Laden rein. Entweder hat man sowieso ein Fach, wo vielleicht ein Verkäufer sich für deinen, dich ja schon was reserviert hat, oder du hast halt so ein Newsfach. So, ne?
Guck mal, aber der entscheidende Punkt ist doch der, und um dann die Eingangsfrage wieder zu beantworten, eigentlich geht es ja schon darum, für Künstler einer breiten Öffentlichkeit zumindest die Möglichkeit zu geben, seine Mucke zu hören oder die Mucke zu konsumieren. Also Antwort, ja, jeder muss auf Spotify, Deezer, Tidal vertreten sein, weil nur diese Option überhaupt es anderen Leuten möglich macht, die heute das Konsumverhalten haben, über Streamingdienste ihre Musik zu hören, mit jetzt bei euch Beispiel Soul Brother in Kontakt zu kommen. Und wenn sie dann wirklich das Ganze fühlen, dann kaufen sie die Platten. Und wenn sie, also zumindest einmal mehr der Punkt. Und wenn sie das dann nicht machen und es nicht genug Leute gibt, die eure Platten kaufen, dann kommen die Leute zuerst.
Rigoros verweigern so als Nerds.
Hey, du hast mir gerade meine Überleitung kaputt gemacht.
Ach so, eine Überleitung.
Die Leute zuerst.
Oh, hat schon auf mein Display geschielt, welcher Track als nächster kommt. Aber wieso haben wir nicht überhaupt ausgewählt? Bass kam auf die
Idee. Was wolltest du sagen? Wenn's schlimmer, kann es nicht kommen. Ne?
Wenn das Schlimmste passiert, ne, dann kannst du auf deine Leute bauen.
So sieht's nämlich aus.
Und das ist auch die Grundader, der Puls, das Herz.
Community
in der Mitte, was hier bei Love and Hate schlägt.
Das ist aber der Community-Gedanke.
Und deshalb wünsche ich mir Dilated People, Worst Come to Worst, My People Come First.
Boom.
Welcher Sample?
Boah, jetzt du blöder Sack. als ob ich die Samples drauf habe. Das habe ich aber schon mein ganzes Leben. Ich habe mit Dennis hier früher 100.000 Fahrten gemacht. Ich kenne die Hälfte von den Dingern, erkenne ich sofort, er macht dann immer mit Praktikanten so Sample-Kunde. So, aber ich weiß nicht, wie die heißen, keine Ahnung. Bin raus, hands down.
Muss man jetzt auch nicht wissen.
Doch, macht.
Jetzt soll ich noch schnell das Original vorher mit?
Nee, sag. Was ist das Original?
Komm, sag.
William Bell.
Du weißt es auch nicht, oder was?
I forgot your lover.
I forgot to be your lover, William Bell.
Forgot to be your lover heißt ja, der Song.
Sehr gut.
Ist eigentlich ganz cool vom Titel her, wenn man das auf Hip-Hop münzt.
In diesem Sinne, denk mal drüber nach. Bis gleich bei Love and Hate. Backspin. Love and Hate. Nico, Dan und Bass.
Yes, immer noch.
Und wir haben uns bisher noch nicht wirklich die Köpfe eingehauen. Aber das haben zwei Jungs in Frankreich vor. Und ich finde es total geil, dass die Information darüber bis zu euch vorgedrungen ist.
Ja,
ja, ich fand ja das Thema richtig geil. Und dass es von Bass kam, ist bezeichnend.
Okay, für die
Wer weiß, auf welchen obskuren Seiten ich das gefunden habe. Nee, auch irgendwo natürlich im Internet, weil ich ja auch immer irgendwo rumdecke. Und mir Informationen hole.
Wie es ein guter Redakteur halt macht.
Und auch in Frankreich gibt es Beef. Nicht nur in Amiland und in Deutschland gibt es Beef unter Straßengangster-Rap-Szene-Typen, sondern auch in Frankreich. Da gibt es den Karis.
Carrie,
wie auch immer man das ausspricht, bin ja kein Franzose. Carrie und Bubba.
Das ist sogar Karis und Bubba.
Ja, so nehmen wir das. Carrie und Bubba.
Französisch für Karius und Baktus.
Karius und Baktus. Aus der französischen Gangster-Rap-Szene.
Das ist gerade so für unsere ganz jungen Zuschauer erklärt mit Karius und Baktus.
Ey, du klingst gerade so alt, Alter.
So, die Sendung mit der Maus können wir jetzt direkt mal machen.
Das, naja, auf jeden Fall. Das muss man auch kennen, Karius und Baktus.
Ich hatte mal in meiner Jugend meine Freundin, bin ich mit ihrer Oma zu McDonald's gegangen, hat sie gesagt, Kinder, könnt ihr mir auch einen Cheeseburger mitbringen?
Ich hatte nach der Maueröffnung nur ein Ossi-Pärchen, was bei Burger King Currywurst Pommes bestellt hatte.
Auch gut, und einen halben Hahn.
Okay.
Ich hätte gern einen halben Hahn, haben wir nicht. Dann nehme ich zwei halbe Hahn.
Einigen wir uns auf Carrie und Boba.
Ja, Carrie und Buba.
Buba. Carrie und
Buba. Das ist auch schon hart, Alter. Das sind so die.
Ja, kein Franzose.
Aber das sind so die größten französischen. Also als Redakteur ganz schwach gerade.
Ich kann Französisch, aber nicht sprechen. Aber. Ja, genau. Oh.
Alter, das Niveau sinkt. Lass mal mitsingen.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Auf jeden Fall, das sind zwei hiesige Rap-Größen.
Zurück zum Thema, ja, mit die größten, die es in Frankreich in den letzten 10 Jahren gegeben hat.
Und die haben auch immer wieder so eine aufkeimende Feindschaft, so ein Beef untereinander gehabt. Und jetzt hat...
haben sich vor kurzem auch auf dem Flughafen auf Omme gehauen und so.
Genau, da gab es so eine richtig schöne Klopperei und dann hat das wieder so ein bisschen, hat sie das Thema eingeholt und dann hat der eine dem anderen halt so einen richtig schönen physischen Fight angeboten. Mit mehreren Optionen, ob man irgendwie dann irgendwie sich, keine Ahnung, auf der Straße prügelt, ob man Karate macht, ob man Dart spielen geht, nee, keine Ahnung, was da alles zur Auswahl stand. Auf jeden Fall haben sich die beiden auf einen Octagon MMA-Fight geeinigt, was schon wieder ganz cool ist. Und man trifft sich wirklich zu so einem Kampf unter vier Fäusten.
Ich feiere das mega ab. Also ich finde, Beef zwischen zwei Rappern, eine männlichere Art, das zu klären, gibt es nicht. Also das ist auch, und da spricht gar nicht so der Assi aus mir.
Nein,
ich finde, genauso
nicht.
Muss man es machen. Gar nicht miteinander reden, geht einfach in den Ring, kloppt euch und danach ist alles wieder.
Ey, wenn ihr mal überlegt, wie viele Rapper, und das ist egal welches Land, überall sich schon heiß geredet haben, wenn ich den treffe, dann ist der fällig. Ja. Und nie ist
vor allem wir Männer, wir brauchen
passiert.
Das. Das ist ja nicht unsere Schuld, das ist die Schuld der Evolution.
Die zeigen ja
wir
schon Eier damit. Einfach. Also die zeigen ja hardcore ihre Eier
und das
damit.
Das Lustige ist, ich habe ja jemandem auch mal sowas angeboten. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst. Es gab aber auch mal so einen Kandidaten, dem habe ich auch drei Runden angeboten, aber er hat leider
nicht zugesagt.
Abgelehnt. Oder ist da nicht wirklich drauf eingegangen.
Ihr habt nicht die richtige Plattform gefunden.
So, aber ich hätte damit gar kein Problem. Mir ist es vollkommen egal. Weißt du, es kommt immer auf den Beef drauf an. Weil es natürlich nur so ein Gehate im Internet ist. Whatever. Aber wenn es so One-on-One ist und das wird persönlich, wäre ich persönlich auch überhaupt nicht abgeneigt, mit jemandem in den Ring zu steigen.
Also, wenn der da draußen mit da in den Ring steigen wollte, legt euch einfach irgendwo mit ihm an, dann könnt ihr ganz schnell im Ring landen. Aber die beiden, und das ist halt das Schöne an der ganzen Veranstaltung, haben halt im Prinzip... sind auf dem Level, die hätten auch richtig was zu verlieren. Das sind halt richtig große Größen. Ne? Buba ist einfach so das Masterpiece für französischen Rap über 10 Jahre gewesen. Der Typ hat halt im Prinzip richtig was zu verlieren. Aber sie zeigen beide richtig Eier, setzen sich in den Ring. Das wäre so, als wenn, keine Ahnung.
Also das kann auch richtig zur Sache gehen, weil ich meine, wenn das alles stimmt, die haben sich wirklich aufs MMA, Mixed Martial Arts Regelwerk geeinigt, da wird Blut fließen.
Und jetzt erzähle ich euch ein... Also es ist ja immer noch die Frage, ob es wirklich stattfindet. Es soll im April, glaube ich, stattfinden. Wenn es stattfindet, bin ich da. Ich habe auch schon was geplant. Fall, ja. Ich habe auch schon was geplant. Das wird Größeres so. Hundertprozentig. Denn das lasse ich mir nicht entgehen, Alter.
So, aber ich finde generell für mich, also für mein Empfinden, ist das eigentlich schon ein Gewinn für beide Seiten. Natürlich, wenn jetzt der Sieger nochmal gekrönt wird mit, du bist wirklich der Allerderbste und hast einfach mehr drauf.
So, also mediale Aufmerksamkeit ist das.
Aber generell dieser Move ist einfach für mich ein Pluspunkt für einfach beide Parteien.
Sehe ich auch. Ich sehe auch medial ist das halt ein Mega-Boost. Das ist ein französischer Rap-Beef, der jetzt in einem Käfig ausgetragen wird, der medial dadurch durch die ganze Welt gegangen ist. Also auch medial. Danke, lieber Redakteur. Ganz hervorragend. Ganz hervorragend gesehen.
Ich will auch die beiden Namen nicht mehr aussprechen.
Ja, genau. Aber es ist halt für mich auch eine kleine Blaupause für das, was eigentlich in anderen Ländern auch passieren sollte. Und in Deutschland, ich würde mich auch mal freuen, wenn in Deutschland zwei Rapper, die mal wirklich ein Problem haben und das langfristig öffentlich austragen, dass sie es wirklich auch genau auf also die gleiche Ebene mal bringen.
Genau, wenn,
ja. Haut euch auf den Kopf, wenn ihr wirklich der Meinung seid, das muss sein.
Wenn dieser Kampf jetzt stattfinden soll, oder ich denke schon, dass der Kampf stattfinden wird im April, und dann werden wir es als Blaupause, werden wir die alle Beefs, die so stattfinden in Europa, Deutschland, werden wir die Leute mit sticheln.
Aber wie gesagt, ich werde euch berichten, wenn es dann soweit ist. Ist aber schön.
Ich fand es witzig und wir haben es irgendwie gefeiert. Irgendwie so sollte es öfters.
Ist
gerade mal dann auch keine anderen wirklich zu Schaden kommen. Also wenn es so eine Riesenklopperei ist und dann irgendwie auch andere zu Schaden kommen, die damit eigentlich nicht wirklich was zu tun haben, nur weil sich zwei Rapper oder zwei Rap-Crews nicht mögen. Was
ist vor allen Dingen MMA ist ja auch ein sauberer Fight. Ne? Das ist ja ein Ring, ein Ringrichter, da gibt es Regeln, da tritt keiner einem in die Eier, reißt einem keiner ein Auge raus und so. Also,
es ist insofern gut. Und es kann noch einen zweiten Faktor geben dabei, der sich bei mir in den letzten Jahren angestellt hat. Ich habe früher gerne in den 90ern Boxen geguckt, Mike Tyson, leider immer nur 30 Sekunden Kämpfe, dann war der ganze Scheiß vorbei, aber das war noch cool. Über die Jahre hat sich das für mich ein bisschen verloren, weil es immer technischer, immer disziplinierter und weniger so ein Rumble gewesen ist. So Check. Hat genau. ein bisschen was verloren. Ja. MMA habe ich also früher gar nicht so gefühlt, habe ich mal mit Farid Bang, habe ich mal in LA zusammen MMA-Fight geguckt und da hat es mich ein bisschen gecatcht, weil ich schon gesehen habe, okay, das ist krass wieder, das ist echt, wie die das machen. Das ist
halt animalisch.
Genau.
Ja. Ich bin jetzt nicht so groß in einem MMA-Fight. Das Ding an sich, also diesen Clinch, also diesen Fight auszutragen, finde ich cool, so ob MMA das richtig ist. Also ich kann mir so cool Savage und Echo Fresh und Sackhüpfen-Battle irgendwie, kann ich mir auch gut vorstellen.
Nee, das ist schon, Boxring ist schon die richtige Sache. Aber, und das ist halt das Entscheidende, da ist wieder Energie drin in so einer Sache. Das haben die letzten MMA-Fights, die großen, auch gezeigt. Selbst so Veranstaltungen wie Conor McGregor gegen hier Oscar De La Hoya, wo Boxen, wo die beiden miteinander. Ja. Trotzdem war es mal wieder Energie drin so. Und die brauche ich. Und die braucht vor allen Dingen auch die Einlaufmusik. Und deshalb nehmen wir jetzt die größte Einlaufmusik für einen Boxkampf ever.
Auf jeden Fall.
Redman.
Redman.
Time for some action. Time for some action.
Ich habe Mike Tyson geliebt dafür, ganz ehrlich. Grüße gehen raus an Redman, Grüße gehen raus an Mike Tyson. Ich will meine 30-Sekunden-Kämpfe wieder haben.
Brick City.
Bis dann.
Jersey.
Backspin. Time for some action.
Was geht ab, Leute? Time for some action. Und ganz ehrlich, besser hätte man den Song nicht auswählen können für das, was jetzt als nächstes Thema hier bei Love and Hate kommt mit Nico, Dan und Bass.
Yes.
Denn es ist heute die Sendung, in der Dan sich schön Lenz gemacht hat, schön locker gesagt, nee, ich habe keinen Bock auf Themen. Redakteur Bass, mach du das mal.
Ich war einfach schneller.
Und unser Redakteur hat sich ein Thema ausgesucht und das wird jetzt die spannende Sache. Deswegen habe ich mir nochmal ein paar neue Chips bestellt, wo quasi er selber gedisst wird in dem Thema, das er sich ausgesucht hat. Und deshalb, leg los, ich höre erstmal zu, was du zu erzählen hast.
Royster59 hat 2018, oder die Überschrift des Artikels war Royster59 mit dem vielleicht wichtigsten Rap-Statement 2018. Er hat so ein Statement gebracht, er hat ja auch immer mal mit dem einen oder anderen Beef, aber Royster59 will Brücken zwischen Generationen bauen, wie er so schön sagt, und hat mal so seine grobe Kelle ausgepackt und mal seine Meinung in den Raum geschmissen, wie er das sieht, wie die alten Hip-Hop-Hasen über die Jungen herziehen, wie er das so sagt, ne? Dieses ganze Gelaber, was wir im Hip-Hop haben, spricht er ja, hat er so ein bisschen angesprochen, die Alten gegen die Jungen. Ihm ist es auch egal, wer damit irgendwie angefangen hat, wer zuerst angefangen hat zu clashen, zu beefen und hin und her. Auf jeden Fall findet er das lächerlich und hat da einfach mal seine Meinung zugesagt. Und seine wichtigste Aussage war mal, dass jeder, der da rumlabert, einfach mal sein Ego zurückstellen sollte und einfach mal sagen und nicht immer alles schlecht redet und sich in allgemein nicht wichtig nehmen soll.
Kennt ihr euch persönlich?
Nee. Also seine wichtigste Aussage so durch die Blume war, nehmt euch mal So, ihr alten Oldschool-Säcke.
Säcke,
nehmt euch mal nicht so wichtig.
Ey, das hat wehgetan, oder? Ganz ehrlich.
Nicht für mich, weil ich meine eigene Interpretation dazu habe. Ich fand es irgendwie witzig, das erzählt eure verdammte Meinung eurer Mutter, hat er noch gesagt. Das war so ganz witzig. Das ist so ein bisschen die Ribéry-Schelte so gerade.
Alter Schwede, das war geil. Das war geil.
Ja, er hat ja nicht teilweise nicht so Unrecht.
Er richtet ja auch ein Wort an die Jungen, ne? Das muss man dann
er richtet, sagen. Genau, bevor wir das vielleicht verlieren uns in dem Thema. Er hat im Gegenzug, na klar, er hat jetzt die Schelte ausgepackt für die alte Generation, dass er sagt, so, ihr nehmt euch nicht so wichtig, haltet euch mal mit eurem Ego zurück. Irgendwie, wir müssen irgendwie zusammenfinden. Wir machen ja alle Musik, wir sind alle Künstler und wollen alle, verfolgen irgendwie alle nur ein Ziel in seinen Augen. Und natürlich hat er auch ein Wort an die jungen Künstler gerichtet, wo er gesagt hat, Jungs, ihr sollt euch aber auch nicht so feiern. Ihr seid auch nicht immer die Derbsten und seid nicht so derbe, wie ihr immer denkt. Und dass die da reitet er auch so ein bisschen dran rum, dass er die auch so ein bisschen im Zaum halten möchte, dass die jungen Wilden sozusagen, die neue Generation schon zwei, drei Generationen weiter als die wirklich Alten. Also wenn man sagt, das mischen sich ja oft, wie wir schon hatten, DMC hatte ja auch einen großen Artikel, hatten wir auch drüber gesprochen. Wenn man DMC vergleicht als Alt-Alt-Alt-Generation mit einem, keine Ahnung, jungen Generation Rapper, der gerade mal Anfang 20 ist, dann ist das schon wirklich weit auseinander. Aber selbst da hat denn Royce versucht, an einem Strang zu ziehen, dass man sich so auch annähern sollte und sich so open-minded begegnen kann. Sehr in meinen Augen halt, er hat selber gesagt, er weiß nicht, wie viele Leute er damit erreicht. Er wollte einfach mal, er ist ja medial präsent, ist ja nicht so ein unbekannter Künstler. So, und er hat selber gesagt, er weiß nicht, ob er überhaupt, ich weiß, naja, Royce 5'9 wird ja auch eher in die Boom-Bap, moderne Boom-Bap-Schiene gezählt.
Genau, der schon.
Wird ja nicht in diese Trap-Mama,
naja,
ist ja kein
Trap-Mama. Man muss aber auch sagen, das hat er natürlich auch DJ Premier zu verdanken. Und natürlich, okay, bisschen Eminem, ist ja die Hälfte von Bad Meets Evil, so.
Naja, mit seinen neuen Projekten versucht er ja auch, auf den Zug aufzuspringen, klingt wieder negativ, weil er öffnet sich ja auch für die moderne Variante der Rap-Musik so ein bisschen oder auch ein bisschen mehr. Und das ist ja vielleicht keine so schlechte Schnittstelle, um zu versuchen, da ein bisschen Harmonie in das ganze Thema zu bringen.
Er ist ja so ein bisschen da, auch so, oder er redet so ein bisschen von dem, was ich auch immer hier so auf meiner Sofa-Ecke versuche, euch beiden immer so ein bisschen entgegenzurufen. Mal ein bisschen locker bleiben, das Ganze mal ein bisschen positiver angehen. Kultur, guck mal, der kriegt schon...
Ich respektiere Royce 5'9, ich fahre ihn ab, der ist ein geiler MC, was er sagt, hat Hand und Fuß. Aber mit der Aussage stimme ich überhaupt nicht mit dem überein, weil dafür hat er schon zu oft in seinen Tracks gesagt, ihr seid alles nur Idioten und Rap now is a circus of clowns. Natürlich ist es auch ein bisschen Battle-Rap und hier und da mal so eine kleine Stichelei. Aber ich weiß nicht, Royce 5'9 müsste es eigentlich für mein Empfinden besser wissen. Und ich will nicht ignorant sein oder so. Ne? Für mich ist das so, dass diese alte und diese neue Generation, dieses Problem gab es ja schon immer. Es gab es auch schon seit...
Big Clash gibt es immer, ob zwischen Oldschool und Golden Era oder Golden Era und Native Tongue.
Sugar Hill Gang, das war ja der gleiche Move. So, ne? Alle denken, wie Sugar Hill Gang war doch dope. Erster Rap-Song ever. Ja, erster Rap-Song ever in den Charts. Aber die True Schooler wollten ja nicht, dass diese ganze Kultur in den Charts landet und dass es alles zum Mainstream-Erfolg wird. Aber für mich persönlich, und ich kann es nur zum 100.000. Mal nochmal sagen, für mich ist diese Lücke größer als je zuvor, weil dieser Flavor einfach nicht kompatibel ist für mich. Genauso gut könnte ich zum Beispiel Boom Bap vergleichen mit Schlagermusik. Ist jetzt ein bisschen weit ausgeholt, aber genau das Gleiche bewirkt Schlager bei mir. So, also wenn wir mal bei dem musikalischen oder bei dem Rap-Film bleiben.
Gibt's halt Independent-Schlager.
Und ich bin halt nicht der Einzige, der so denkt. Ja, wahrscheinlich bist du auch. Und
dann so Günni, der nur auf den Hochzeiten.
Schau dir doch Songs die ganzen Leute an, die ganzen Älteren, Anfrischigen, die haben damit auch ein Problem, weil sie einfach sehen, ey, irgendwie finde ich den Bezug dazu nicht, weil mich das nicht berührt, das, was sie sagen und wie dieser Soundteppich klingt, ne? Wir sind immer noch beim Thema Rap. Und deswegen kann ich das nicht ganz nachvollziehen, weil Royce 5'9 ist halt ein alter Hase. Okay, er hat halt Love für die Generation, will uns zusammenschweißen. Das ist der einzige coole Move, den er hat. Aber ich kaufe ihm das trotzdem nicht zu 100% ab. Ist meine eigene persönliche Meinung. Er will so ein bisschen auf diesen Zug, denke ich, aufspringen. Sorry, Bass, wenn ich dich noch kurz unterbreche. Dann, um einfach mal zu sagen, ey, ich tu was, so. Obwohl, eigentlich habe ich keinen Bock drauf, aber irgendeiner muss ja den Karren aus dem Dreck
ziehen. Für mich hat so ein bisschen so einen Eigennutzcharakter, weil man weiß, dass er sich in beiden Welten bewegt.
Ja, aber auch das finde ich überhaupt
nicht authentisch. Aber ich habe in seiner Aussage, ja, klar kann man sagen, oh, das ist zu weit gedacht oder da bewegst du dich wieder in deinem eigenen Universum. In seiner Aussage, auch in der englischen, in dem englischen Original ist das eben, es ist schon gut übersetzt oder normal, ist ja nicht so schwierig. Er macht die Aussage, nehmt euch nicht so wichtig, wo er im Prinzip den Rap-Künstler oder den Hip-Hop-Künstler an sich anspricht. Und ich interpretiere das ganz anders. Ne? Wenn er sagt, nehmt euch nicht so wichtig, ich sehe das eher so, dass er damit nicht den Künstler angreift, sondern damit er greift im Prinzip diejenigen an, die versuchen, die Kultur zu verteidigen. Und damit finde ich, mit dieser Aussage, dass die Alten sich nicht so wichtig nehmen sollen, finde ich, es ein harter Diss gegen die Grundwerte der Hip-Hop-Kultur als solches. Das hat ist das Alter. Stoß.
Ja, aber das ist doch Bullshit.
Nee, finde ich nicht.
Bisschen weiter
gedacht. Das ist
mein Universum, das ist meine Meinung.
Das ist meine Meinung.
Die verkaufe ich auch nicht.
Sonst reden wir über Karies und Baktus.
Aber das ist Bullshit, Alter.
Nee, glaube ich nicht.
Doch, hundertprozentig, weil der Kerl eine Sozialisierung hat, die ja dann relativ...
Nee, ich glaube, nein.
Lass mich kurz. Der relativ nah schon an dem gleichen Mindstate ist, dass ihr versucht, wie den Heiligen Gral zu verteidigen. Und das ist dann ja, da bin ich ja vielleicht auch ein bisschen Sinnbild von der ganzen Veranstaltung. Das heißt ja nicht, dass ich nur, weil ich verstehe, was Young Guns heute für Mucke machen oder vielleicht auch selber sie mal höre, wo ihr dann Schmerzen habt oder mich dafür auslacht, wenn ich euch einen Song von XY zeige, wo ich wieder zu viel Autotune drin ist. Das ja nicht per se heißt, dass es automatisch verteufelt werden muss und dass man immer diese Grenzen aufbaut. Und da geht es dann eher wieder für mich um den Ur-Hip-Hop-Gedanken. Nee, Dicker, es ist ein großer Baum, an dem wir alle hängen.
Ist ja richtig, aber ich unterstelle ihm auch nicht, dass er nicht den einzelnen Rapper oder den einzelnen Aktivisten meint, sondern dass er von sich aus sagt, ich diss die Hip-Hop-Kultur. Das ist ja meine Interpretation. Wie gesagt, wenn er sagt, haltet euch zurück, dann ist das schon so, Jungs, die Leute, die wollen nicht aus Eigennutz, sagen sie nicht, ey, die alte Mucke war viel geiler, hört euch mal diese Plastikscheiße an. Nein, die haben da ihr Herzblut in der Kultur verankert und sehen den Untergang der Hip-Hop-Kultur irgendwie, wenn das so weitergeht.
Aber das ist auch kein Untergang der Hip-Hop-Kultur, nur weil da Hip-Hop mehr, und dann beschreibe ich es immer so ein kleines bisschen, keine Ahnung, wie in einmal Farbe, der ausgelaufen ist, wer immer weiter fließt Richtung Pop. So, ja, und es wird immer weiter überall seine Fühler ausgestreckt oder wie so eine Rankpflanze, die überall ihre Fühler so mit drin hat und überall
vermengt. Ja, aber da sind wir ja wieder nur bei dem Thema Rap. Also ja, bei der
aber
bei
darum, geht's ihm doch dabei.
Ja.
Es geht ihm doch nur um Rap natürlich und nicht, der redet da doch nicht von Kultur.
Nein,
die
natürlich nicht.
Die Kultur,
aber
Werte.
Aber das ist ja die Sache, dass die Alten, wenn man sagt so, wenn die Alten über, das ist ja auch, wo ich der Meinung bin, wenn man das jetzt ein bisschen aus Off-Topic nimmt, das ganze Thema jetzt nicht direkt auf Royce nimmt, sondern allgemein die Alten und die Jungen sollten ein bisschen mehr Harmony im Game und versuchen zusammenzufinden. Glaube ich schon so, wenn die ältere Generation über Rap redet, verbindet das die ältere Generation schon ein bisschen mehr mit der Gesamtheit der Kultur und die Young Guns eben nicht. Da geht es wirklich denen nur um Rap.
Das ist das,
worauf ich eigentlich bei diesem Ding im Allgemeinen hinaus will, dass dieses Zusammenführen von Jung und Alt schlecht funktioniert, weil der Grundgedanke halt wirklich ein anderes so sehe ich das zumindest.
Ja, genau, aber es ist ja die Frage, ob das Zusammenführen an der Stelle auch zwischen Real Keeper 40 plus und Little Uzi Vert stattfinden muss. Oder mit dem Künstler, der vielleicht nicht an vorderster Front arbeitet, aber dann auch genauso ein Hip-Hop-kulturelles Verständnis hat. Da muss man ja die Brücke bauen, dass du einen gewissen Pop-Künstler
das funktioniert nicht.
Dass du einen Rapper, der quasi vorher ein Instagram-Star war und dann überlegt hat, oh, ich fange auch mal an zu rappen und mache mir wirklich bunte Dreads oder hab sie vorher schon und inszeniere mich als Character, dann hat das ja nicht mehr viel mit der Hip-Hop-Kultur an sich zu tun. Und das ist dann auch Äpfel mit Birnen vergleichen. Aber, und das ist ja der Kern, den ich hier nicht falsch finde, und das ist nämlich, ist ganz interessant, was du nämlich auch gesagt hast, Dan. Ich glaube, das hatte ich hier schon mal angesprochen, aber die Theorie, da gibt es bestimmt auch eine darüber, die ich schon über Jahre mir entwickelt habe, dass Musikgeschmack ab einem bestimmten Alter aufhört, sich weiterzuentwickeln. Das ist ja ein ganz allgemeines Thema. Ja. Dass du irgendwann einfach nicht mehr, je weiter du dich charakterlich, wie auch immer, von deiner eigenen Jugend entfernst, irgendwann ist es vorbei, dass du dann dich auch identifizieren kannst mit dem, was Jugend ist.
Ja, das ist ja dieser Charakter, der sich irgendwann bei dir festigt.
Genau, und an dem Punkt hörst du auf, die Mucke zu hören, die neu ist, sondern du bleibst in deinem Kreis stehen.
Das ist ja so teilweise die Suche nach dir selber und irgendwann hast du es gefunden und hast dich selber irgendwie gesettelt vielleicht so ein bisschen
ja,
mehr.
Oder schottest dich vielleicht auch ab, weil du keinen Bock mehr auf Neues hast oder verstehst es einfach nicht mehr, weil es nicht mehr dein Film ist und so weiter und so fort. Und das ist das, was er sagen will, in meinen Augen. Entspannt euch mal ein bisschen, ihr alten Säcke, nur weil die Neuen jetzt Mucke machen, die ihr nicht mehr cool findet und Sachen machen, die ihr nicht mehr fühlt. Das heißt nicht automatisch, dass das alles scheiße ist. Redet mal ein bisschen mehr miteinander. Und deswegen finde ich die auch
so. Lässt viel Interpretationsspielraum, auf jeden Fall seine Aussage so.
Aber ihm hier einen Diss gegen die Hip-Hop-Kultur anzudichten, das ist schon. Ja, ja. Da bist du schon echt.
Da stehe ich zu. Ja. Da rede ich gerne
nach wie vor.
Das ist schon ein bisschen beleidigt, du lieber
Boss. Überflüssig oder? Eigentlich. Also Royce 5'9, das hätte er sich auch irgendwie schenken können. Also wenn er es jetzt, keine Ahnung, Kool Herc oder so gesagt hätte, der wirklich, den man als Godfather auf Hip-Hop Stützpfeiler.
So.
Der Kultur.
Aber das ist doch auch Quatsch. Nur jetzt würdest du ja die Größe des Künstlers, das heißt ja nur, wenn du einen bestimmten Rang hast, darfst du dich dazu äußern, ansonsten ist es dir nicht gestattet.
Nein, du kannst dich dazu äußern, aber genauso gut kann ich mich jetzt auch dazu äußern und genau wie ich jetzt gerade meine Meinung vertreten habe, juckt das wahrscheinlich 99,9% der Leute da draußen nicht, was ich jetzt gerade gesagt habe. Aber ich meine nur von der Authentizität, wenn ein Kool Herc sich hinstellt und sagt, ey Jungs, wir haben das erschaffen, wir kennen die ganzen Werte, so, das ist so quasi so der Großmeister, so, ne, damit, der hat das ja geprägt, so, wenn der das sagt, dann hat das für mich nochmal einen ganz anderen Stellenwert, natürlich, wenn er sagt, ey, irgendwie, ich feiere den Trap, das ist das Geilste, was mir jemals passiert ist, ich ihn wahrscheinlich auch komisch angucken, denken, na, was war da wohl in deinem Tee heute Morgen, so. So viel, also keine Ahnung, ich bin jetzt, was das angeht, bin ich halt kein Mann der großen Worte, ich bin einfach der Meinung, dass wenn du so ein Love für dieses ganze Drumherum hast, für die ganze Kultur, für die ganzen Elemente und alles, was mit dazugehört, links und rechts, wenn du einfach ein Fan von bist und das irgendwie, keine Ahnung, 25, 30 Jahre erlebt hast und auf einmal hast du so ein, in Anführungsstrichen, was Neues, was für einen irgendwie schwer ist zu akzeptieren, weil es einfach irgendwie so von den Emotionen her und von den Cojones nicht kompatibel ist. Ich sehe einfach keine Weiterentwicklung. So, es ist eine Entwicklung, aber für mich baut diese Entwicklung nicht auf die davor auf.
So, kann das, dann nicht irgendwie, das wäre wie
das mit ist mein Baum. Problem, so. Immer wieder.
Das wäre so ein bisschen wie mit meinem Baum, auf den wir irgendwann nochmal zugehen, wo man das Gefühl haben könnte, wir hätten jetzt den Aster angeklebt an meinen Baum, da passt da gar nicht ran. Weißt du,
und das ist nicht so, weil wir jetzt die Max überhaupt sind oder so. Nein, das ist einfach unser Gefühl, genauso wie die Young vielleicht auch noch nichts mit der alten Mucke anfangen können. Aber zum Beispiel, als wir in Anführungsstrichen Boom Bap oder Oldschool oder so gehört haben, haben wir uns zum Beispiel am Anfang auch nicht sofort direkt mit Original-Samples und Godfather of Soul, James Brown und dass die halt die ganzen Breaks da benutzt haben. Aber darauf hatten wir halt im Nachhinein Bock, als wir gemerkt haben, ah, Snap, okay, da gab's schon Leute, die das vorher quasi in Anführungsstrichen die Musik produziert haben und die haben es nur gesampelt und haben da was Neues draus gebaut und haben die Breaks aneinandergereiht. Oh, derbe, wie geil ist das denn jetzt?
Das will
ich auch James Brown hören. Ja, weißt du, und diesen Move, denke ich, werden die Young Guns irgendwann machen. Immer werden sie sehen, ach, vor meinen Künstlern aus Atlanta gab es auch schon Leute, die in New York was gemacht haben und L.A. Und wow, alles klar, boom. Jetzt habe ich den ganzen Film erst überhaupt gecheckt, dass davor denen auch noch jemand da war.
Ja, aber das ist zum Beispiel diese Sample-basierte Mucke, wie es früher wesentlich präsenter oder omnipräsent war und dann, um Leute damit zu triggern, dass das noch mehr als nur Rap, sondern auch die Musik, die noch da drin versteckt ist. Also die alte Musik, das funktioniert ja aus heutiger Sicht noch wesentlich schwieriger. Also wenn erstens sind obskure Samples oder es wird gar nicht mal in dieser Trap-Mumble-Szene, wie auch immer, Gangster-Rap-Szene,
ja, schwer,
da wird Samples ja nur noch synthetisch produziert. Also die, dass man Leute, du kannst die Leute damit ja nicht mehr triggern oder irgendwie so rätselhaft auf irgendwelche andere Pfade noch locken, die für die Kultur oder für den einen oder anderen für die Kultur wichtig sind. Das ist auch, was uns so ein bisschen daran stört. Also das ist auch wie so ein Sample-basierte Mucke, so Soul Funk, ist natürlich unsere Passion. Also das ist für uns so ein Geschichtenbuch, ne? Also so ein History,
ja, und es war
die da
immer
stattfindet.
Dabei. Parallel. Es war immer ein zentrales Element, was auch immer. Also ihr wisst, was ich meine. Es war immer etwas, was dabei war, seit Tag 1. So. Ne? Auch Sugar Gang ist von Chick, Good Times, nachgespielt. Und alles, was danach kam, basiert auf irgendeinem Stück Musik oder einem Sample, was es schon gab. Und das hat sich halt 30 Jahre so durchgezogen. Und natürlich ist es dann schwer, wenn auf einmal einer mit einem Synthi ankommt. Okay, jetzt nehmen wir mal so Oldschool Elektrofunk raus, so ein bisschen. Das ist auch mit Synthis und 808s entstanden. So, das ist aber trotzdem cool für uns, weil es trotzdem zu unserem Baum gehört. Und nicht, weil es alt ist, weil es trotzdem kompatibel ist.
Ja, interessanterweise ist das ja, also jetzt ohne weit auszuholen oder ganz kurz gedacht, viele, viele Songs in den 80s, wo man sagt, so, ey, das ist doch auch so Synthi-Mucke oder so. Aber das ist ganz witzig, wenn man sich mit Funk-Musik aus den, und Disco-Musik, Funk-Musik, Soul-Musik auskennt, dann wird man erkennen, dass in den 80ern die Sample-Möglichkeiten gar nicht so groß waren, dass viele Oldschool-Bands Songs aus einer Generation vorher, die Generation aus ihren Eltern, die Funk-Songs, haben die Bands dann nachgespielt. Ja. Das wird man ganz viel erkennen. So gerade bei Grandmaster Flash und so, da denkst du, ey, das ist doch, die haben doch diesen alten Soul-Klassiker nachgespielt, weil sie wollten nicht samplen, aber sie haben trotzdem ihren Respekt gezeigt, indem sie diesen Song nachspielen, ein bisschen neu interpretieren und drauf rappen. Genau. Das ist nichts anderes. Und das ist auch diese, worauf ich hinaus wollte, dass ich da Diss gegen Hip-Hop und sag so, ja, nehmt euch mal nicht so ernst. Hallo, wir representen irgendwie so eine Kultur und so ein bisschen historisch-kulturelles wertvolles Gut. Irgendwie, das kann man nicht mit Füßen treten. So. Und das darauf wollte ich vorhin so ein bisschen hinaus. Also, nehmt euch nicht so wichtig. So, wenn man das so sagt, so, das ist schon, finde ich, schon sehr wichtig, dass die historisch-kulturelle Geschichte da so ein bisschen am Leben erhalten bleibt. Nee, aber das könnte ja mal ein anderes Thema werden.
Nee, weil das Thema darin ist ja so ein kleines bisschen das von alter Generation zu jüngerer Generation, dass die Alte es per se immer besser weiß, weil sie auch mehr gesehen hat und mehr Erfahrung hat. Aber andersrum ja aber auch gar nicht nachempfinden kann, was die junge Generation dabei eigentlich genau fühlt und was ihre Intention
ist. Ja, das ist ja der Clinch denn dabei. Ne? Genau. Ich meine, die Alten stehen auf einem größeren Fundament, aber haben eine ganz andere Sichtweise wie die Jungen. So, ne?
Ja, das Fundament ist so groß, dass du manchmal gar nicht mehr siehst, warum die Kids eigentlich das machen, was sie machen wollen. Und das ist im Prinzip das, was er für mich da ausdrücken will. Das heißt, ich glaube auch, wenn wir uns, also wahrscheinlich nicht, wenn wir meine Lieblingsplaylist für aktuelle Sachen gerade durchhören, werdet ihr von den 200 Songs trotzdem 195 Scheiße finden.
Vermutlich 199.
Ja, wahrscheinlich 199.
Aber, naja, aber er versucht sein Glück, oder was heißt so Glück, er versucht da irgendwie ein Sprachrohr zu sein und versucht irgendwie beide Parteien so ein bisschen zusammenzuführen.
Am Ende geht's um Liebe.
Geht's um Liebe und Harmonie.
Um eine Liebe.
Und deswegen.
Um eine Liebe.
Hören wir einen Song, ne, würde ich sagen.
Ja. Eine Liebe von? Den Wildecker Herzbuben.
Nicht? Und Karius und Baktus.
Nee, One Love. Nas, denn darum geht's, Jungs. Vergesst das bitte nie. Nicht so viel Haten da draußen.
Ja. Und danach sind wir auch fast schon draußen. Unsere Zeit ist
hier. Ist schon wieder vorbei?
Muss mal auf die Uhr gucken. Ich glaube,
wir sind schon draußen.
Was sagt die Uhr? Ja. Ist nicht mehr
lange. Boah.
Wir haben uns schon wieder ein bisschen verrannt in dem Thema.
Oh, ist okay. Ist immer so, Alter. Wie lange ist denn der Song?
Bass quatscht so viel.
Das bin ja echt geht jetzt so 4 Minuten 50, theoretisch.
Oh, dann lassen wir dir doch, glaube ich, erstmal ausnahmen. Du hattest zwar noch so ein schönes anderes Thema hier, aber das lassen wir dann weg. Ich bin jetzt ein bisschen auf Reisen, das heißt, wir werden uns jetzt die nächsten Wochen erstmal nicht hören. Es gibt wieder ein paar Mixe von euch beiden. Und mit denen, du wirst mit Sicherheit was machen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Rockin' with the Bieber ist, da sind genug Pfeile im Köcher.
Ja, ich würde auch an dieser Stelle immer nochmal darauf hinweisen wollen, jetzt haben wir ein bisschen die Zeit, auch alle alten Folgen von Rockin' with the B-Bass anzuhören. Ein paar schöne Sachen dabei. Du, Dan, wirst auch was machen?
Ja, natürlich. 12 Finger Mix ist dabei, Milk Crates und das ein oder andere Special. Mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Hast du was
vor? Ich bin
nochmal vielleicht ein paar DJ-Amigos mit ins Boot.
Ja, okay. Ich bin gespannt, was da passieren wird. Ansonsten hören wir uns dann im Februar wieder. Denn wie gesagt, ich bin jetzt ein bisschen länger auf Reisen mit der nächsten Folge Love and Hate. Erstmal danke ihr beiden, dass ihr wieder dabei gewesen seid.
Dankeschön. Danke an die Zuhörer. Ich hoffe, ihr hatet uns nicht zu sehr für unsere Meinung.
Schickt den beiden Liebe.
Achso, ich habe ja einen Jahresrückblick, den ich gehört habe von Nico und seiner Crew auch gehört. So, man soll ja Eigenwerbung machen, ne? Und macht Kommentare und Klicks und sowas. Soll man ja als redaktioneller Sicht immer so versuchen zu
ja, du als frisch gewachsener Redakteur kannst merkst das jetzt
du,
machen.
Merkst du, wie er seine Redakteuraufgabe immer wichtiger nimmt? Yes. Also, lasst einen Like da für B-Bass.
Drückt auf die Glocke, abonniert meinen Channel. Was noch?
Genau.
Kauft physikalische Tonträger.
Ja, genau. Kauft seine physikalischen Tonträger. Danke euch. Danke da draußen. Schickt den Jungs Feedback. Wir freuen uns drauf. Bis bald. Love and Hate. Ciao.
Ciao.